Willkommen bei Double Take. Michael Brey blickt auf Dresden und Sachsen. Ein Echo aus der Vergangenheit. Spuren von gestern im Heute. Geschichte, die sich nicht wiederholt, aber reimt. Double Take. Am 26. November 1736 wurde auf dem Dresdner Neustädter Markt ein spektakuläres Reiterstandbild aufgestellt. Der Chronist Helmut Kaspar hält fest, wie die Aufstellung vonstatten ging, ohne Trompetenstoß, ohne Festrede, ohne den Herrscher, dem es gilt. Der Dargestellte war da bereits in Warschau verstorben, fern von dem Werk, das er 30 Jahre lang zu vollenden versucht hatte. Sein Sohn und Nachfolger Friedrich August, der II. Von Sachsen, ließ es fertigstellen. Weniger aus Pietät als aus politischem Kalkül. In den Jahren der Aufstellung kämpfte er noch um die Stabilisierung seiner eigenen Herrschaft in Polen und das Monument diente dazu, die dynastische Kontinuität der sächsischen Königswürde in Polen zu veranschaulichen. Sein Vater, August der Starke, war über 3 Jahrzehnte lang polnischer König. Er hatte, wie später sein Sohn, versucht, die schwer regierbare Wahlmonarchie Polens in eine Erbmonarchie umzuwandeln. Der Reiter, August der Starke, sitzt aufrecht, den Marschallstab in der Hand. Er scheint sein Pferd mühelos zu regieren. Sein Blick geht nach Nordosten in Richtung Polen. Die Mundwinkel sind leicht nach oben gezogen. Es ist die Miene eines Mannes, der keinen Zweifel kennt. Das Pferd stemmt sein gesamtes Gewicht auf die Hinterbeine. Die Vorderbeine sind frei. Sie sind vom Boden gelöst. Das Pferd hat sie angewinkelt und hält sie in der Luft. Ein Hengst dieser Art, ein iberischer oder neapolitanischer Warmblüter, wie er an den Höfen des 18. Jahrhunderts geritten wurde, wog um die 500 bis 600 Kilogramm. All dieses Gewicht lastet auf den tiefgebeugten Hinterbeinen. Die klassische Reitkunst nennt diese Figur Löwart, eine der anspruchsvollsten Übungen der Hohen Schule. Wer näher tritt, erkennt den Schuppenpanzer des Reiters, die Lorica squamata, die Rüstung römischer Offiziere und Kavalleristen, kleinteilige Metallschuppen auf Leder, dazu Sandalen, wie sie römische Soldaten trugen. Der Reiter trägt kein barockes Kostüm, keine Perücke, keine Feldherrentracht des 18. Jahrhunderts. Alles weist zurück in die Antike. Dann, wenn man noch etwas genauer hinschaut, sieht man, worauf der Reiter sitzt. Nicht auf einem Sattel, auf einem Löwenfell. Dieses Detail ist das eigentliche Zentrum des gesamten Monuments. Das Löwenfell des nemäischen Löwen, den Herkules in der ersten seiner 12 Taten tötete, ist das Primärattribut des Halbgottes. An keinem anderen Reiterstandbild eines absolutistischen Herrschers seiner Zeit lässt sich dieses Element nachweisen. Nicht beim großen Kurfürsten in Berlin, nicht bei Ludwig dem 14. in Versailles, nicht bei Peter dem Großen in Sankt Petersburg. Nur am goldenen Reiter. Die Figur des Herkules besaß im politischen Denken der Zeit eine außerordentliche Deutungsoffenheit. Für die Gelehrten war Herkules der stoische Held, der am Scheideweg den mühsamen Weg der Tugend wählte. Für die Soldaten stand er für körperliche und damit militärische Überlegenheit. Für Theologen bot seine Apotheose eine Parallele zur Auferstehung Christi. Herkules streift nämlich bei seinem Tod auf dem Scheiterhaufen seine sterbliche Hülle ab und wird unter Donner und Blitz in den Olymp getragen. Für Diplomaten signalisierte die Keule, dass dieser Herrscher im Notfall zur Gewalt bereit war, ohne sich dazu erklären zu müssen. Für das Volk war er schlicht der Stärkste. Kein anderer Held des antiken Mythos vereinte alle diese Lesarten in einer einzigen Figur. Die Figur des Herkules war aufgrund ihrer Deutungsoffenheit das ideale Medium zur Selbstüberhöhung Augusts als sächsischen Herkules. Mit ihr konnte er die unbedingte Herrschaft eines Wahlmonarchen demonstrieren, der seine Macht fortlaufend in der Performance bestätigen musste. August regierte als katholischer Kurfürst in einem protestantischen Land und als Wahlkönig in einem Adelsverband, der ihn wählen und auch absetzen konnte. Herkules stand über den Konfessionen. Als Figur der griechisch-römischen Mythologie lieferte er eine Identifikation, die sowohl dem protestantischen sächsischen Untertan als auch dem katholischen polnischen Magnaten angeboten werden konnte, ohne sich festzulegen. Für den polnischen Hochadel kam ein weiterer Grund hinzu. Er pflegte eine tief verwurzelte Tradition der Selbstidentifikation mit der Antike. Herkules sprach eine Bildsprache, die der polnische Adel als seine eigene empfand. Augusts Vater, Johann Georg III., hatte den Beinamen der sächsische Mars getragen. Eine verwandte, mythologisch-heroische Typisierung, aber beschränkt auf militärische Tugend. Der frühere sächsische Kurfürst August aus dem 16. Jahrhundert hatte den Bezug zum römischen Namenspatron Kaiser Augustus etabliert. August der Starke radikalisierte diese Traditionen, verschmolz Mars und Augustus mit dem Herkulesprogramm und entwickelte ein alle Medien durchdringendes Identifikationssystem. Münzen, Medaillen, Druckgrafik, Herkules-Skulpturen in den Gartenanlagen, Balthasar Permosas, Herkules Saxonicus im Zwinger auf der anderen Elbseite, die Goldschmiedearbeiten Johann Melchior Dinglingers im grünen Gewölbe und die Gemälde Louis de Silvestres in den Paraderäumen des Residenzschlosses. Überall Herkules. Das überzeugendste Medium des Herkules-Programms Augusts des Starken war jedoch seine physische Präsenz. Mit 1,76 Meter überragte August die meisten Zeitgenossen erheblich. Die Geschichten seiner körperlichen Stärke wurden schon zu Lebzeiten systematisch zum Mythos stilisiert. Ein zerbrochenes Hufeisen mit amtlichem Zertifikat vom 16. Februar 1711 wurde in der Kunstkammer aufbewahrt, als wäre es eine Reliquie. David Fassmann, ein Leipziger Publizist, der den König persönlich gut kannte, pries in seiner zeitgenössischen Biografie die körperliche Stärke des Königs. Die physische Stärke des Herrschers wurde zu einem Mittel der Staatsräson. Für einen Reiter war diese Konstitution ein handfester Vorteil. Beinkraft, Gleichgewicht und die Fähigkeit, ein kräftiges Pferd zu kontrollieren, hängen unmittelbar von der physischen Stärke des Reiters ab. Ob August wirklich so reiten konnte, wie das Denkmal ihn zeigt, ist eine andere Frage. Er war nachweislich ein aktiver Reiter. Bei der Belagerung von Mainz 1689 ritt der 19-Jährige in vorderster Linie und bekam das Pferd unter dem Leib weggeschossen. In den Feldzügen gegen die Osmanen kommandierte er die Kavallerie. Bei dem großen höfischen Karussell von 1719, einem Pferdeballett mit hunderten Reitern, ritt August persönlich mit, im Alter von 49 Jahren. Kein zeitgenössischer Bericht zweifelt an seiner reiterlichen Kompetenz. Kein Bericht lobt ihn aber auch als besonders raffinierten Dressurreiter im Sinne der Hohen Schule. Die Levade ist eine der anspruchsvollsten Figuren der Hohen Reitschule. Sie erfordert extreme Kraft in der Hinterhand des Pferdes. Selbst für einen begabten und körperlich starken Reiter ist sie ein Ausnahmefall, keine Alltagsübung. Das Denkmal zeigt nicht, was August tat, sondern was er beanspruchte zu sein. Es zeigt den Herrscher als einen Mann, der Pferd, Staat und Schicksal gleichermaßen zu beherrschen vermag. Die Entscheidung für die Levade war alles andere als selbstverständlich. Im grünen Gewölbe bewahrte der sächsische Herrscher zwei Reiterstatuetten nebeneinander auf. Eine, nach Girardons berühmtem Reiterstandbild Ludwigs des 14. schreitend, gemessen, ruhig und ein Modell mit dem steigenden Pferd des Pariser Bildhauers Jean-Joseph Vinache. Er kannte also beide Optionen, das schreitende und das auf die Hinterhände steil aufsteigende Pferd. Er entschied sich bewusst. Bernini hatte Ludwig dem 14. genau einen derartig dynamischen Entwurf vorgelegt, wie ihn August der Starke wählte. Ein steigendes Pferd auf einem Felsen. Ludwig lehnte es als zu theatralisch ab. Als Erbmonarch auf dem mächtigsten Thron Europas brauchte er keine Dramatik. Girardons Gegenentwurf mit der ruhigeren Haltung des schreitenden Pferdes war dagegen Ausdruck souveräner Selbstverständlichkeit. Ludwig der 14. war der unbewegte Beweger. August dagegen war Wahlkönig in Polen, Konvertit in Sachsen, Herrscher einer mittleren Macht. Herrschaft ist hier kein Ruhekissen, sondern ein permanenter Kraftakt. August präsentiert sich als der tätige Held, der seine Position durch physische und politische Stärke jeden Augenblick neu behauptet. Mit dem Goldenen Reiter realisierte er ein Programm, das sein großes Vorbild für sich selbst als unpassend befunden hatte. Ludwigs Herrschaftsbild beruht auf Statik, das des Goldenen Reiters auf einer förmlich athletischen und offensiven Dynamik. Doch die Herstellung des Goldenen Reiters stellte ein technisch fast unlösbares Problem dar. Das Pferd in der Löwarthaltung aus Bronze zu gießen, glich einem Himmelfahrtskommando der Materialkunde und der Statik. Während Balthasar per Moser bereits in der Entwurfsphase an den Intrigen des Hofes scheiterte, verzehrte sich François Coudray jahrelang an der unlösbaren Logistik des Gusses. Er musste einen Weg finden, die flüssige Bronze in Sekundenbruchteilen durch ein Labyrinth von Kanälen zu jagen, ohne dass es vorzeitig erstarrte. Er starb über den Plänen. Paul Hermann lieferte ein bronziertes Gipsmodell, das sich bis heute in der Dresdner Skulpturensammlung erhalten hat. Weiter kam auch er nicht. Johann Christian Kirchner versuchte es ebenfalls. Alle scheiterten am selben Hindernis. In Sachsen fehlten die Spezialisten, die einen Bronzeguss dieser Größenordnung überhaupt beherrschten. Dabei war das Gießen nur das eine Problem. Das andere war die Statik, besonders bei einem Guss in Einzelteilen. Jede Nahtstelle an den tragenden Hinterbeinen wäre unter der Wucht der tonnenschweren Bronze sofort geborsten. Die Vision war heroisch, aber die Bronze blieb in diesem Maßstab unbezwingbar. Die Lösung war radikal, kein Bronzeguss, getriebenes Kupferblech. Ludwig Wiedemann, ein Augsburger Kunsthandwerker, trieb die Figur aus einzelnen Kupfersegmenten. Er hämmerte die Bleche über Formen, fügte sie auf einem eisernen Gerüst zusammen und vergoss die Hinterbeine des Pferdes mit Blei, damit der Schwerpunkt weit genug nach unten verlagert wurde, um das Gleichgewicht zu halten. Der mächtige Schweif des Pferdes dient als zusätzliches Stützelement. Das Ergebnis ist eines der ganz wenigen weltweit erhaltenen Großstandbilder aus getriebenem Kupferblech aus der Barockzeit. Vergleichbar ist der Kasseler Herkules, auch er eine Kupfertreibarbeit, auch er von einem Augsburger Goldschmied ausgeführt. Wiedemann selbst ist in der Kunstgeschichtsschreibung heute ein fast vollständiges Phantom. Neben dem Goldenen Reiter hat er sich unter den Zeitgenossen europaweit einen Namen als Gießer innovativer, leichter Feldkanonen gemacht. So befinden sich einige seiner Kanonen in der Königlichen Sammlung in Großbritannien. Die Forschung allerdings hat sein Werkverzeichnis nie systematisch aufgearbeitet. Die Kunst, die er schuf, steht auf einem der bekanntesten Plätze Dresdens. Der Mann selbst ist ansonsten aus der Wahrnehmung verschwunden. Der Pariser Bildhauer Jean-Joseph Vinache, dem das Modell zugeschrieben wird, ist kaum besser dokumentiert. Sein Vater war ein aus Neapel stammender, in Frankreich eingebürgerter Bronzegießer, der Wachsmodelle für François Girardon gegossen hatte. Die genealogische Verbindung zum Pariser Akademiesystem und zu Girardons Werkstatt ist also direkt. Ob Vinage das ikonografische Programm, insbesondere die Entscheidung für das Löwenfell, selbst erdachte oder ob es August war oder ein gelehrtes Beratergremium nach dem Muster von Ludwigs Petit Akademie, das ist eine offene Frage. August erlebte das fertige Werk nicht mehr. Er starb am 1. Februar 1733 in Warschau, während Wiedemann noch hämmerte. Sein Sohn Friedrich August II. Ließ das Denkmal vollenden und in Gold fassen. Die Feuervergoldung des 18. Jahrhunderts arbeitete mit Quecksilberamalgam. Feingold wird in flüssiges Quecksilber eingerührt, ein pastöses Gemisch entsteht, dieses wird auf die gereinigte Kupferfläche aufgetragen, dann über offenem Holzkohlefeuer erhitzt. Bei etwa 350 Grad Celsius verdampft das Quecksilber. Das Gold bleibt zurück, wird mit Poliersteinen aus Achat oder Hämatit verdichtet und glänzend gerieben. Die Vergoldung verleiht der Statue eine visuelle Dominanz, die bei tiefstehender Sonne besonders intensiv ist. Der physikalische Grund für die Farbwirkung von Gold ist faszinierend. Während die meisten Metalle ein farblos silbriges Licht reflektieren, absorbieren die schweren Atomkerne des Goldes den blauen Anteil des Lichts, wodurch der einzigartige, warme Farbton entsteht. Auch wenn August der Starke diese naturwissenschaftlichen Hintergründe nicht kannte, war er sich der Bedeutung von Gold im Herrschaftsdiskurs seiner Zeit vollkommen bewusst. Sein Vorbild war das Reiterstandbild des Marc Aurel auf dem Kapitol in Rom, das Urmodell aller neuzeitlichen Monumente dieser Art. Es war in der Antike vollständig vergoldet. Da die Vergoldung über die Jahrhunderte zwar verblasst, aber zur Zeit Augusts des Starken in Resten noch immer sichtbar war, nutzte er dieses Wissen für sein eigenes Projekt. Die Vergoldung des Dresdner Reiterstandbildes war somit kein rein dekoratives Element, sondern ein bewusstes Medium, um den Glanz und den unbedingten Herrschaftsanspruch des Römischen Reiches auf das Haus Wettin zu übertragen und den Kurfürsten als sächsischen Herkules in eine transzendente, kaisergleiche Sphäre zu heben. Doch erst die städtebauliche Bühne vollendete diesen universellen Machtanspruch. Das Monument wurde zum Fixpunkt einer raffinierten Raumplanung, die Architektur gezielt als Werkzeug der Herrschaftsrepräsentation nutzte. Der goldene Reiter sollte in der ursprünglichen Planung in den Himmel ragen, hoch über der Elbe auf der Dachterrasse des Blockhauses, des Wachgebäudes am Neustädter Brückenkopf. Wer von der Altstadt über die Augustusbrücke kam, hätte ihn von Weitem gesehen, einen monumentalen Reiter über den Dächern des rechtselbischen Dresden, das hochaufsteigende Pferd und darauf den Reiter mit dem Blick nach Osten. Und auf der gegenüberliegenden Seite der Brückenauffahrt, auf einem spiegelsymmetrischen Gebäude, die Kriegsgöttin Minerva. Zwei Figuren, die einen Dialog über die Elbe führen. Tatkraft und Weisheit, Herrschaft und Klugheit. Es wurde nichts daraus. August der Starke starb, bevor das Ensemble auch nur begonnen worden ist. Das Blockhaus wurde als Wachgebäude realisiert, ohne Dachterrasse und ohne Reiter. Das östliche Gegengebäude wurde nie begonnen. Die Inszenierung blieb Papier. Und der goldene Reiter? Er landete auf dem Neustädter Markt, in der Mittelachse der Hauptstraße. August der Starke hatte die Straße als Trapez anlegen lassen, 57 Meter breit am Markt, 38 Meter am anderen Ende. Wer von Norden kommt, erlebt, wie sich der Raum weitet, wie eine Arena, die sich öffnet, mit dem goldenen Reiter in der Mitte. Wer von der Brücke kommt, sieht die Straße als endlos verlängert. Beide Effekte sind kalkuliert. Das Denkmal thront nicht über der Stadt, es empfängt sie. Vom Dach des Blockhauses hätte er über die Stadt hinweggeschaut, unerreichbar, hoch über dem Pflaster. Es kam anders. Auf dem Neustädter Markt steht er mitten unter den Menschen. Man kann um ihn herumgehen, ihn von allen Seiten betrachten, ihm sogar in sein Gesicht blicken. Und genau das machte es zu einem Denkmal für die Dresdner. In der DDR flüsterten die Dresdner hinter vorgehaltener Hand einen Vierzeiler, der in mehreren Varianten kursierte. Die bekannteste lautete: Lieber August, steig hernieder und regier uns Sachsen wieder. Lass in diesen schweren Zeiten unseren Erich auch mal reiten. Der Name im letzten Vers wechselte mit dem jeweiligen Generalsekretär, zuerst Walter, dann Erich. Die Deutsche Demokratische Republik pflegte das Monument mit bemerkenswerter Sorgfalt. Die erste Vergoldung erfolgte mit 187 Gramm bereits 1956, die zweite folgte 9 Jahre später, weil die dünne Goldschicht dem Wetter nicht standhielt. Als die Hauptstraße als Straße der Befreiung neu bebaut wurde, erhielt der Goldene Reiter eine prominente sozialistische Einbettung. Das offizielle Narrativ lautete: Man feiere nicht den absolutistischen Herrscher, sondern die handwerkliche Schöpferkraft des Volkes. Das Kupfertreiben als Volkstradition, Wiedemann als Arbeiter. Ob jemand das glaubte, ist schwer zu sagen. Die Menge, die 1979 zur Einweihung der Straße der Befreiung strömte, war groß. Die Pressejubelmeldungen sprachen von ungeteilter Zustimmung. Gleichzeitig kursierte der Vierzeiler. In der Zeit des Sozialismus restaurierte man das Denkmal, weil man es sich nicht leisten konnte, es zu vernachlässigen. Es war zu tief verankert in der lokalen Identität. Nach der Wiedervereinigung wurde das Monument zwischen 2001 und 2003 umfassend restauriert. Die Neuvergoldung erfolgte mit 500 Gramm Blattgold in 6 sorgfältigen Schichten. Diese Goldmenge kommt der ursprünglichen Brillanz der Feuervergoldung so nahe wie mit modernen Mitteln möglich. Prognostizierte Haltbarkeit 30 Jahre. Das bedeutet, die nächste Vergoldung steht in nächster Zukunft an. August der Starke hätte keine Sekunde gezögert. Ob seine Nachfolger, Stadtrat, Denkmalschutz und Kämmerer ähnlich entschlossen sind, wird sich zeigen. Der Reiter wartet, er ist es gewohnt.
Geschichte hinterlässt Spuren und manche Orte muss man selbst gesehen haben. Besuchen Sie uns auf dresden-stadtführer.de.